Die, die ihn nicht kennen, Yannick ist ein guter Freund von mir. Wir sind zusammen mit 6 anderen Menschen in der Gemeindeleitung hier. Und wir haben das Leitbild entwickelt, wo wir fast nicht darauf warten können, euch das vorzustellen. Yannick, ich bete doch einfach für dich, dass du zum Wert Qualität gut kannst reden.
Sehr gerne.
Ja, danke, Jesus, dass du jetzt Yannick einfach erfüllst mit deinem Geist, deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit. Und dass du ihm selber zum Mau bist. Und dass durch ihn einfach wunderbare Sachen heute passieren, heute Morgen. Amen.
Amen. Danke vielmals. Ich tue gerade hier noch schnell einrichten. Hallo zusammen. Ich glaube, ich habe für heute am Morgen ganz eine zentrale Botschaft für uns parat. Etwas, wo mir persönlich auf dem Herz liegt, aber auch etwas, wo glaube bei uns auch etwas darf ansprechen oder auslösen. Und meine Vermutung ist es steht gewissermaßen ein klein mit dem im Zusammenhang, wie das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus in dieser Welt gehört wird. Oder eben zum Teil leider manchmal auch nicht so gehört wird. Darum dürft ihr gespannt sein, dürft ihr parat machen und ich bete den Heiligen Geist, dass du kommst und dass du leitest und führst, dass du unsere Herzen auftust, heute Morgen für das, was du möchtest mitteilen, dass wir hören, was du möchtest ansprechen. Und wir laden dich ein, dass du in unserer Mitte bist und uns führst. Yes, dann legen wir gerade los. Und da habe ich ein Bild für euch mitgebracht. An die Werte, klar, muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Wir sind in der Serie von den Werten vom Leitbild Wert geachtet. Übrigens wird das am Donnerstag verteilt. Die Printversion ist angekommen und am Donnerstag im Gemeindeabend dürft ihr dann alle so ein Büchlein mitnehmen. Yes, also, zum Einstieg dürft ihr euch gerade folgende Situation vorstellen und vielleicht, dass ihr euch noch besser vorstellen könnt, dürft ihr auch gerade schnell die Augen zutun und einfach vor dem inneren Auge euch die Situation vorstellen. Stellt euch vor, ein Gourmet-Koch, so ein wunderbar guter Koch, ein Sternenkoch, hat ein neues Menü entwickelt. Und noch viel besser, ihr seid ganz gut mit dieser Person, mit dem Koch befreundet. Stellt euch vor, er möchte seine neue Kreation mit euch teilen. Und möchte euch zum Essen einladen und seine Freude mit euch teilen, indem er euch bekocht und euch einlädt. Was gibt es Besseres als so etwas Wunderbares, ein wunderbar feines Essen und einen schön gestalteten Abend, wo man sich wohlfühlen darf? Ich meine hier nicht einfach eine normale Einladung, sondern so eine besondere Einladung, so einen Abend, wo einfach alles stimmt, was einfach wunderbar ist. Ihr dürft weiterhin die Augen noch zulassen und euch den Abend vorstellen. So einen Abend, der in jedem Detail stimmig ist, wo einfach alles zusammenpasst. Wenn ihr zur Tür reinkommt, dann ist ein feiner Duft in der Luft, der euch schon irgendwie einlädt für das Essen, schon darauf vorbereitet. Die Kerzen auf dem schön gedeckten Tisch sind schon angezündet. Du wirst herzlich begrüßt und warm willkommen geheissen. Zum Start gibt es einen feinen Drink und ein kleines appetitanregendes Apero. Und den ganzen Abend wird man kulinarisch auf das Höchste verwöhnt. Jeder Gang wird schön angerichtet und mit sorgfältig ausgewählten Soßen serviert. Und dazu wird der passende Wein oder eine gute Alternative natürlich genau in der richtigen Temperatur serviert. Es wird geredet, es wird gelacht. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Je nach Wunsch wird das Menü zum Dessert mit einem super italienischen Espresso, mit einem Cappuccino oder einfach nur mit einem erfrischenden Sommergetränk vervollständigt und abgerundet. Wow, was kann man zu einem solchen Abend noch sagen? Einfach wunderbar, ein riesiges Geschenk Und ich glaube, ihr könnt vielleicht euch ein bisschen vorstellen, was für ein Gefühl das so einen Abend hinterlässt. Ihr dürft gerne die Augen wieder auftun. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen weit hergeholt oder gerade ein bisschen sehr gross gesagt oder auch ein bisschen übertrieben und vielleicht nicht ganz realistisch. Und zu einem gewissen Mass würde ich dir recht geben. Ich hätte ganz sicher auch nichts dagegen, wenn mir so ein Abend mal passieren würde oder so etwas begegnen würde. Und vielleicht haben wir das gerade in jedem Detail so auch noch nie erlebt. Und gleich, das Bild, behaltet das noch ein bisschen vor Augen, das begleitet uns heute Morgen noch ein bisschen. So ein Geschenk, so wunderbar beschenkt. Das heutige Thema ist, wie der Phil schon gesagt hat, Qualität. Das ist einer der Werte bei uns im Leitbild des EGW Biel. Die Werte zeigen, wie wir als Gemeinde miteinander unterwegs sein wollen. Und darum rede ich heute auch ein bisschen mehr mit dem Fokus auf die Gemeinde, obwohl das natürlich alles auch immer auf unser persönliches Leben auch angewendet wird oder auch mit unserem persönlichen Leben Zusammenhang hat. Warum steht denn Qualität in einem christlichen Leitbild von einer Gemeinde? Könnte man sich vielleicht fragen. Schauen wir mal, ob die Frage am Ende dieser Predigt beantwortet wird. Mit diesem Begriff bezeichnen wir nicht einfach Qualität als solches, sondern wir haben es im Leitbild folgendermaßen formuliert. Wir sind überzeugt, dass exzellente Arbeit und hervorragende Qualität Gott ehrt und Menschen inspiriert. Wir wünschen uns, dass jeder Christ durch seinen Beitrag in Freiheit und Freude sein Bestes geben kann. Menschen sollen ihre Gaben einsetzen und weiter ausbauen können. Die Schönheit und Kreativität Gottes inspirieren uns dazu. Und noch etwas praktischer geht es weiter. Dabei streben wir nicht nach Perfektion. Aus Fehlern wollen wir lernen und uns weiterentwickeln. Darum pflegen wir eine aktive Feedback-Kultur. Dies alles geschieht zur Ehre Gottes und aus Respekt gegenüber den Menschen. Ja, sein Bestes geben, jeder gerade dort, wo er ist. Ein hoher Anspruch, vielleicht zu hoch oder vielleicht eben auch gerade nicht. Mein Bestes ist nämlich dafür auch das, was ich geben kann und ist gut genug. Es ist genau das, was ich geben soll. Ich muss es nicht perfekt machen, sondern einfach nur mein Bestes geben zu seiner Ehre. Wenn das nicht so wäre, dann dürfte ich ja hier eigentlich auch gar keine Predigt halten. Von dem her, ich und meine Fähigkeiten, meine Begabungen sind beschränkt, aber ich gebe meinen Beitrag, mein Bestes, was ich tun kann, heute Morgen, dass wir dürfen Gott begegnen und einen guten Schritt ihm nachher dürfen kommen. Und das wäre immer meine Hoffnung. Und das ist das, was bei diesem Thema eigentlich gemeint ist. Kein Perfektionsanspruch, absolut nicht. Unser Wunsch ist es, dass jeder dort, wo er ist, sein Bestes gibt und seine Gaben in seinen Gaben darf Vollgas geben. Und wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, wo immer wieder auch mal ein Thema sind in unserem Leben, wenn es vielleicht so schwierig wird, dass das Einzige, was wir noch tun können, sagen, Herr, du leitest mich, du bist mein Herr, Jesus, ich halte an dir fest. Dann ist auch genau das das Beste, was wir zu geben haben. Dann ist genau das unser Beitrag, den wir zu seiner Ehre tun können. Und dann muss es auch nicht mehr sein als das. Mit anderen Worten ausgedrückt, würde man das vielleicht so sagen, wie es der Titel von diesem Buch sagt, der Theologe Oswald Chambers, vielleicht die Älteren von euch kennen ihn vielleicht, er hat das zu seinem Lebensmotto gemacht und der Titel trägt auch das Buch «Mein Äußerstes für sein Höchstes». Und ich glaube, es ist eigentlich das, was wir meinen. Ich gebe mein Bestes zu Gottes Ehre. Und ein moderneres Wort, das das auch beschreiben wird, ist, wo ihr letzte eine gewisse Berühmtheit hat bekommen, ist der Begriff von der Exzellenz. Exzellenz bringt das nämlich ziemlich genau auf den Punkt. Ich gebe in meinem Beitrag, in dem, was ich habe, das Beste und probiere, mich in dem auch weiterzuentwickeln und vorwärts zu kommen. Und das wollen wir doch eigentlich tun. Und das zu Gottes Ehre. Was zeichnet denn Qualität oder Exzellenz aus? An was erkennen wir das? Zum Beispiel bei dem Essen, bei dem Abend, wo wir uns vorher vorgestellt haben. Ich habe ein paar Sachen zusammengetragen, die ihr hier lesen könnt. Ich glaube, Qualität erkennt man an der Hingabe, an jemandem, der eifrig dabei ist. Es ist stimmig bis jedes Detail. Jemand hat sich alles gut überlegt und hat das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht und rausgeholt. Ich würde sagen, es geht über das, was man erwartet, raus, über das Guru Normal. Es tut unsere Erwartungen übertreffen. Und das, was eben nicht wäre, das Gegenteil, sieht ihr auf der anderen Seite gewissermaßen eine Halbherzigkeit, ein schnell nebenbei und wir schenken dieser Sache wenig bis gar keine Aufmerksamkeit. Es ist gewissermaßen lieblos gemacht, vielleicht oberflächlich oder einfach das Minimum, das, was mich gerade nichts gekostet hat. Und ich habe mal eine schöne Aussage über Exzellenz gehört, eine Definition, die sagt, Exzellenz ist da, wo Liebe auf Materie trifft. Und ich glaube, in diese Richtung geht es gewissermaßen ein bisschen. Und in dieser Spannung leben wir ja eigentlich das Leben lang in unseren Pflichten, in unserem Engagement, in unserem Job. Konstant müssen wir abschätzen, wie viel liegt drin, wo wir investieren und wo legen wir den Schwerpunkt. Warum steht jetzt das in unserem Leitbild? Wenn wir in die Bibel schauen, begegnet uns der Begriff vielleicht am Anfang nicht gerade sofort. Oder er sticht uns einmal nicht gerade so als erstes raus. Aber wenn wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen und dem ein bisschen nachgehen, dann merken wir plötzlich, wie zentral das Thema eigentlich durch die ganze Bibel durch ist. Qualität und Exzellenz ist etwas, was uns Menschen inspiriert, was in uns etwas anklingen lässt und eine Sehnsucht wecken. Denk nochmal an das Beispiel von diesem wunderbaren Essen zurück. Oder ein grosses Streichorchester, ein wunderbares Konzert, das klingt bei uns irgendwie an und weckt in uns eine Sehnsucht nach mehr. Am liebsten würden wir in so einer Situation kommen wir den Wunsch über, dass das nie mehr aufhört oder dass das ewig so weitergehen darf. Und irgendwo wird der Wunsch ausgelöst nach noch mehr und gewissermaßen eben auch nach Ewigkeit, weil wir uns wünschen, dass das nicht mehr aufhört. Oder wenn wir irgendwo Qualität oder Exzellenz erleben, auch in ganz anderen Kontexten. Wenn wir erleben, wie zum Beispiel ein ganz mechanisches Beispiel, wenn eine gut gemachte, wunderbar gefertigte mechanische Verbindung mit Design zusammentrifft, dann fasziniert das uns. Das tut irgendwie etwas anklingen oder tut uns, es fasziniert uns und bringt uns zum Nachdenken. Oder wir sind als Team in einer Oper gewesen, Open-Air-Oper in Solothurn und haben dort im Schlosspark einen wunderbaren Abend erleben, wo man so richtig in eine Geschichte mitgenommen worden ist. Man lässt irgendwo alles ringsherum gerade schnell ein bisschen zurück und wird so richtig in die Geschichte mit reingenommen. Und es war ein wunderbarer Abend gewesen und man wünscht sich eigentlich, dass wie dieser Moment darf vorhanden bleiben oder dass der nicht mehr aufhört. Eben irgendwie ein Wunsch von Ewigkeit, der ausgelöst wird. Und ich glaube, dass gute Qualität oder eben Exzellenz etwas ist, was bei uns im Herz anklingt, weil es etwas mit Gott, mit unserem Schöpfer zu tun hat. Ich glaube, das ist so, weil Gott Exzellenz ist und weil Gott von sich selber wunderbare Qualität ausstrahlt. Und darum ist das auch etwas, was bei uns irgendwo widerhallt oder anklingt, weil wir einerseits in Ebenbildlichkeit zu ihm geschaffen sind und andererseits auch gerufen sind, ihm immer ähnlicher dürfen zu werden. Und darum tut das gewissermaßen auch etwas mit uns. Darum würde ich sagen, wenn wir nach Exzellenz streben, streben wir eigentlich nach Gottes Wesen, nach seiner Ebenbildlichkeit. Und das sehen wir, wenn wir in die Bibel schauen, Gottes Schöpfung, er hat gesagt über seine Schöpfung und es war sehr gut. Es ist nicht, dass er gesagt hat, es wäre perfekt oder Momo, es ist okay, sondern es ist sehr, sehr gut. Und dort sehen wir, wie er tut. Er gibt sich voll her und macht es sehr, sehr gut. Oder ein zweites Beispiel, zu Gott und zu seinem Wesen, er macht keine halben Sachen oder nur halbherzig. Er hat sein Bestes gegeben, um uns zu retten, um den Weg für uns frei zu machen. In Johannes 3,16 lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab. Er gibt alles, was er hat, in voller Hingabe für uns. Mit der Schöpfung, mit dem Umgang zu uns und wie er mit uns umgeht und den Weg frei macht. Das ist seine Art. Gottes Wesen funktioniert so. Und ich glaube, wir müssen uns manchmal vielleicht wieder ein bisschen neu vor Augen führen oder uns das neu bewusst werden. Der wunderbar, der herrlich, der gross majestätische Gott, der gibt sich in voller Hingabe für uns her und kümmert sich um uns. Und ich denke, es ist eigentlich unsere angebrachte Reaktion und ich glaube, das ist auch meine Vermutung, meine These für heute Morgen, dass wenn wir neu verstanden haben oder vielleicht auch wieder neu gesehen, wie wunderbar und durch gut der herrliche Gott ist und er sein Bestes für uns hergegeben hat, dass wir gar nicht anders können, als aus Dankbarkeit ihm zu begegnen und aus dieser Dankbarkeit und ihm zur Ehre auch unser Bestes als Antwort zu geben. Nicht aus einem Druck, überhaupt nicht aus einer Gesetzlichkeit, aber aus Ehrfurcht, aus Dankbarkeit und ihm zum Lob und ihm zur Ehre. Weil wir sowieso gerufen sind, ihm immer ähnlicher zu werden. Und weil wir immer mehr sehen, wer er ist und wie er ist. Und zusätzlich habe ich den Verdacht, dass eine solche Kultur, ein solcher Lebensstil auch eine grosse Strahlkraft hat und echt sichtbar wird. Vielleicht auch gewissermaßen ein bisschen provokativ und in dieser Welt irgendwo gesehen wird. Wenn sich Leute entscheiden, dass ihr Fokus, ihre Prioritäten nicht auf der Karriere, auf dem eigenen Wohlstand, auf dem Job liegen, sondern in erster Linie zu Gottes Ehre und sein Leben ihn soll verherrlichen. Ich glaube, das wird in der Welt sehr provokativ angenommen, aber auch wirklich gesehen, weil es aneckt, weil man irgendwie nicht verstehen kann, wieso das jemand so lebt. Und ich denke, das hat eine grosse Strahlkraft. Wenn wir verstanden haben oder neu offenbart bekommen haben, wer Gott wirklich ist, dann können wir gar nicht anders, als ihm unser Bestes zu geben. Stell dir nochmal die Einladung vor, den Abend von diesem Superkoch. Bevor du heimgehst, würdest du dir wahrscheinlich überlegen, wie kann ich jetzt dem Freund gebührend Merci sagen? Und du tust vielleicht die besten Worte für ihn, die du hast, um zu sagen, wie fest dass du geschätzt hast, dass du an diesem Abend hast dürfen teilnehmen und wie beschenkt du dich fühlst. Und wenn dich in dieser Situation jemand fragen würde, ja, hast du jetzt das Gefühl, du musst jetzt dieser Person Merci sagen oder es ist jetzt nötig, dass du dem würdest danken für das, was er gemacht hat, er hat ja das freiwillig gemacht, dann wäre das wahrscheinlich eine kleine komische Frage und du würdest vielleicht ein bisschen verdutzt Antwort geben und sagen, nein, logisch habe ich nicht das Gefühl, ich muss das. Aber es geht ja überhaupt nicht um das, ich will ihm Merci sagen und meine Frage ist mehr, wie kann ich ihm auf eine gute Art meine Dankbarkeit ausdrücken, gebührend für das Geschenk, das er gemacht hat. Und genau so ein Menü ist eben uns von Gott eigentlich auch serviert worden. Und wir sind in dieser Situation oder Position, wo wir uns manchmal vorstellen dürfen, Gedanken machen, wie kann ich wirklich gebührend meinem Gott Merci sagen, für was er da hat, für mich. Es gibt Leute, Vorbilder in der Bibel, die das verstanden haben. Der David war zum Beispiel so jemand. Jetzt müsst ihr hören, was der David gemacht hat. In 1. Chronik 25, 1-7 lesen wir, dort wird das Lobpreisteam von Gott vorgestellt. Also das Lobpreisteam vom Volk Israel. Das waren im Prinzip 3 Väter mit ihren Söhnen. Aber im Ganzen waren es 288 Männer, die als Musiker angestellt waren für die Anbetung. Handverlesen, ausgewählt vom König selber. Und es steht im Vers 7, dass es ganz, ganz gute Musiker gewesen sind. Das waren nicht die Leviten, die sonst auch noch einen Dienst am Tempel da haben, sondern das waren effektiv die, die nur für die Anbetung dort waren, für das Lob von ihrem Gott. Und zusätzlich steht noch, dass die 288 Menschen, Männer, sie freigesetzt waren vom Militärdienst. Dass die nicht Teil der Armee waren. Und jemand anderes hat sich vielleicht jetzt gesagt, ja, wir hätten ja jetzt die gut auch noch Teil der Armee mitnehmen können und einfach, wenn sie dann wieder Einsatz haben, genug früh heimschicken oder freisetzen, zum Üben, um sich vorbereiten. Und dann ist das ja eigentlich eine saubere Sache. Aber der David hat das nicht wollen. Er hat wollen, dass sie in voller Aufmerksamkeit ihren ganzen Dienst zur Ehre von diesem Gott dürfen einsetzen. Ich habe noch ein bisschen nachgeforscht und ich habe leider nicht herausgefunden, wie gross das Heer von David dann zumal war. Es gibt da mehrere Angaben und Vermutungen. Aber ich bin mir sicher, dass es so war, dass der David die 288 Männer ganz sicher noch gut hätte brauchen in seiner Armee und sich trotzdem entschieden hat, nein, die setzen wir frei zur Ehre von Gott. Und ein zweites Beispiel ist Maria. Maria, die Jesus die Füße gewaschen hat mit ihrem wertvollen Nardenöl. Ihr erinnert euch vielleicht, sie hat ein teures Nardenöl gebraucht, um Jesus damit zu salben. Nachdem, dass sie schon mit ihren Tränen seine Füße gewaschen hat und mit ihren Haaren seine Füße getrocknet hat. Nach dem kulturellen Standard von dort hat eigentlich der Gastgeber, wo Jesus Gast war, sollen Jesus Wasser zur Verfügung stellen, um die Füße zu waschen. Und das ist nicht passiert. Und dort ist Maria gekommen und hat die Ehre von Jesus wiederhergestellt. Aber nicht nur das. Es hat gelangt und es wäre schon viel mehr als genug gewesen, wenn sie Jesus die Füße gewaschen hätte. Aber nein, sie hat ihr das Beste gegeben. Mit ihren Tränen hat sie die Füße gewaschen. Mit ihren Haaren hat sie seine Füße abgetrocknet. Und nachher hat sie ihr teures Nardenöl, das wahrscheinlich ihre Versorgung für die Zukunft war, hergegeben und Jesus gesalbt. Über alle Masse, in jedem Detail, ihr Bestes hergegeben, für ihn zu seiner Ehre. Und es steht noch, überall, wo die Botschaft von Jesus verkündet wird werden, wird man auch von ihr erzählen. Und ehrlich gesagt, ist meine Vermutung, warum das Jesus gesagt hat, weil sie möglicherweise mehr verstanden hat von dem, wer Jesus ist, wer der Gott ist, als wir uns manchmal gewissermassen bewusst sind. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es uns manchmal passiert, dass wir den Gott ein bisschen billig verkaufen. Dass wir ihn vielleicht gewissermassen ein bisschen billig gemacht haben und unsere Ehrfurcht vor ihm zum Teil auch ein bisschen verloren haben. Wo doch eigentlich steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das waren jetzt zwei Beispiele, die ich aus der Bibel herausgenommen habe. Und weil ich zeigen will, dass das nicht nur so Randgeschichten sind, sondern weil sich das Thema durchzieht, durch die Bibel habe ich hier ein paar Stellen mitgebracht, wo wir jetzt vielleicht nicht Zeit haben, auf alle einzugehen. Aber ihr dürft gerne auch ein Foto machen von dem oder euch gewisse Notizen machen, zum selber mal nachlesen. Das ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Hier sind nur ein paar ausgewählte Stellen und trotzdem sieht man, dass es durch die ganze Bibel durchgeht. Beim Erstellen, beim Herstellen von der Stiftshütte ist die Qualität sehr stark im Vordergrund gelegen. Die Künstler, die Handwerker sind vom Heiligen Geist erfüllt worden, damit sie das Beste können darbieten können, dass die Stiftshütte zur Ehre von Gott so wunderbar wie möglich dafür kommen. Die Leute haben mehr als nötig Edelsteine, Gold und wertvolle Gaben gebracht zur Ehre von Gott. Mehr als sie hätten sollen oder als es gebraucht hat. Und das alles einfach freiwillig. Jeder hat so viel dürfen bringen, wie er gerne wollte. Zum Beispiel in 1. Chronik 21, 24 lesen wir, dass der David gesagt hat, nein, mein Opfer, Herr, soll dir etwas kosten. Es soll für mich nicht gratis sein. Ich möchte das, was ich dir bringe, dass das mir auch etwas persönlich kostet. Und nachher geht es weiter in Haggai 1, 1-15 gibt es eine Geschichte, wo Gott sagt, eure Prioritäten haben sich verschoben. Und das ist der Grund, warum das dir keine Frucht bringt. Ihr setzt euer Leben ein und verschwendet eure Zeit mit Nichtigkeiten. Und das ist der Grund, wieso ihr fruchtlos seid. Und das war die Situation. Jeder vom Volk Israel war zurück, hat sein Haus aufgebaut, aber der Tempel ist in Trümmer gelegen. Und Gott hat gesagt, dir wohnen alle in schön dekorierten, super qualitativen Wohnungen. Aber mein Haus liegt in Trümmer. Ihr habt eure Prioritäten verloren. Und das ist der Grund, wieso ihr nicht Frucht bringt. Und dann gibt es noch Geschichte mit dem Talent. Oder in Offenbarung 3,14 wird die Gemeinde damit konfrontiert, dass sie halbherzig geworden und nicht mehr in voller Hingabe Gott dir geben. Und sie werden aufgefordert, Buße zu tun, umkehren und es wieder richtig zu machen. In Hingabe, ihm zu dienen. Das sind alles entweder Leute, die verstanden haben, dass Gott der erste Platz gehört, ihm die grosse Ehre gehört, die höchste Ehre. Und dass Qualität und Exzellenz das ausdrückt und dass schlussendlich eine Herzenshaltung ist, die sichtbar wird. Oder es waren Leute, die eben dort eine Korrektur gebraucht haben und irgendwo wieder sie zurückgeleitet wurden auf den Weg, dass wieder ein Standard hergestellt werden durfte. Und ich glaube, bei Gott geht es nie darum, dass wir irgendwie einem Standard genügen müssen oder dass wir irgendetwas erreichen müssen, dass es gut genug ist. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, Gottes innigster Wunsch ist eigentlich, dass wir zu ihm kommen und in grösster Hingabe mit dem, was wir können und zu bringen haben, ihm alle Ehre geben und eben unser Bestes zu seiner Ehre einsetzen. In frommen Kreisen gibt es manchmal gewisse Aussagen, und da möchte ich noch darauf eingehen, wo vielleicht zum Teil auch ein paar Sachen ein bisschen hin und her diskutiert wird. Und es gibt so zwei, drei Aussagen, die ich gerne erwähnen möchte, wo ich gewissermaßen ein paar Fragezeichen habe, wie biblisch dass das eigentlich wird sein. Und meine Frage an uns heute, sind wir bereit, unsere Gedankenmuster herauszufordern und möglicherweise auch gewissermaßen ein bisschen zu korrigieren. Eine von diesen Aussagen ist, Exzellenz ist nicht so wichtig. Gott schaut auf mein Herz und darum ist die Hauptsache, es kommt von Herzen. Und ich glaube, falls etwas wirklich von Herzen kommt, dann sieht man das auch an den Äußerlichkeiten. Weil das, was uns innen wirklich wichtig ist, dort tun wir uns auch gegen aussen investieren. Und das wird sichtbar an den Sachen, die man sieht. Eine zweite Aussage wäre, wir wollen keine Werkgerechtigkeit. Wir wollen unsere Liebe von Gott nicht verdienen. Und wir müssen das auch nicht. Und es geht nicht um Perfektionismus. Und das stimmt absolut, aber das hat nichts damit zu tun, wie wir uns Gott hergeben. Es sind zwei Sachen, die da vermischt werden. Es geht vielmehr darum, dass wir aus Dankbarkeit, weil Gott schon alles da hat, weil er uns vollkommen liebt, einfach unser Bestes geben zu seiner Ehre. Und das ist etwas ganz anderes, als wir würden uns irgendwie durch das, was wir tun, etwas verdienen von Gott. Und das geht es dort nicht. Und noch ein drittes. Er steht drüber, wenn wir schlecht vorbereitet sind. Er kann über schlechte Qualität auswirken. Und wenigstens tun wir ihn mit unserer Planung dann nicht einschränken. Das ist so etwas, was man auch immer wieder hört. Bestimmt nicht im Megawebio, aber immer irgendwo in gewissen frommen Kreisen ist doch das wieder ein Thema. Und das stimmt. Wir schränken ihn garantiert nicht ein, wenn wir schlecht vorbereitet sind. Er kann garantiert wirken, auch wenn etwas in die Hose geht. Das ist keine Frage. Aber wenn wir denken, wir schränken uns ihn ein durch unsere Planung, dann machen wir Gott gewissermaßen auch recht klein. Das stimmt auch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir uns gut vorbereiten und uns Mühe geben, dass das etwas kommuniziert von dem Wert, den er uns eigentlich bedeutet und das noch viel grössere Ehre ist zu seinem Namen. Ich bin manchmal echt ein bisschen herausgefordert, dass bei uns Christen, dass es immer wieder so eine Kultur, so eine Brockenstubenkultur herrscht. Und das meine ich jetzt gar nicht schlecht im Sinn von, dass ich etwas gegen Brockenstuben habe. Gar nicht, wirklich nicht. Das finde ich genial, Secondhand sowieso super. Aber wenn es zur Kirche kommt, haben wir manchmal Tendenz zu sagen, ja, das, was ich daheim nicht brauche, was ich langsam ausstaube oder was ein bisschen ausgedient hat, das wäre für die EGW noch lang gut genug. Das würde noch länger, das können wir dort noch mal 10 Jahre brauchen. Und das ist ein bisschen etwas, was mich wirklich herausfordert. Weil das ist nicht so, wie es eigentlich gedacht wäre. Ich glaube, schon nur aus ganz praktischen Gründen, wenn die Räume, die wir hier haben, die verschiedenen Räumlichkeiten und der Saal, die Räume sind, die am schönsten dekoriert sind, am besten eingerichtet, am gemütlichsten sind, dann profitieren wir eigentlich alle davon. Einerseits ehrt es Gott und andererseits profitiert jeder von unserer Gemeinde und unsere Gäste davon. Und wenn wir das alles persönlich in unsere eigenen Wohnungen investieren, dann irgendwie profitieren nur ganz wenige Leute von dem. Von dem her, schon nur aus ganz praktischen Gründen, wäre eigentlich dort vielleicht ein kleiner Fokuswechsel manchmal nötig, aber gleichzeitig auch ehrt es wirklich Gott. Manchmal verwechseln wir zum Teil vielleicht Armut, geistliche Armut, Demut und Bescheidenheit gewissermaßen auch ein bisschen mit Lieblosigkeit. Und Lieblosigkeit, das wäre es definitiv nicht. Bescheidenheit wäre viel mehr. Wir nehmen uns selber zurück. Wir tun gewissermaßen auf unser Wohl in diesen Sachen verzichten, damit das grosse Ganze für das, was wir eigentlich leben, viel mehr darf zum Zug kommen. Dass seine Grösse viel mehr darf vorkommen und gesehen werden, dass wir seinen Namen dürfen alle Ehre geben. Das, was wir hier machen, das passiert zu Gottes Ehre. Sei es Technik am Sonntagmorgen oder wenn Leute hier putzen in diesem Haus. Wenn es eine Investition braucht im Informatikbereich, Leute, die sich dort engagieren. Oder ein mega gutes Beispiel, der Livestream, den wir weiterentwickelt haben, wo wir investiert haben und immer wieder probiert haben, das Beste rauszuholen. Das passiert zu Gottes Ehre. Natürlich auch alles andere, der Lobpreis und was wir sonst tun. Und das wird auch als das von außen angeschaut. Die Kirchen sind dazu da, Gott zu ehren. Und wenn wir angeschaut werden in der Welt, dann schaut man auf die Kirchen und wird an dem messen, wie fest das Gott uns eigentlich wichtig ist, weil dort wird sichtbar. Vielleicht ist es gewissermaßen auch an der Zeit, manchmal uns wieder Prioritäten, Gedanken über unsere Prioritäten zu machen und zu schauen, wo das unsere Hingabe effektiv ist. Und vor allem auch neu zu überlegen, warum sind wir eigentlich da und was machen wir eigentlich hier? Was ist eigentlich unser Auftrag? Wir sind ja nicht eigentlich hier da, dass wir es einfach mit Gott gut haben und dass zwischen uns alles stimmt und ich persönlich gerettet werde. Das auch, aber wir sind auch dazu da, dass Gottes Name in dieser Welt gross gemacht wird, dass ihn Ehre gebracht wird, dass er angebetet wird und dass seine Herrschaft in dieser Welt darf gesehen werden und gehört werden und dass wir Leute in seine Nachfolge hineinrufen und andererseits die Welt mit den guten Gaben segnen, die wir von unserem Vater haben empfangen. Die guten Werke, die schon jetzt ankündigen, was Gott noch vorhat, nämlich die Erneuerung, die vollkommene Erneuerung der ganzen Schöpfung. Und in dieser Perspektive sind wir da zu leben, dass wir jetzt schon mit unseren guten Taten auf das heranschauen und das der Welt kommunizieren. Dass Gott einmal alles in allem wird sein und dass seine Grösse noch mehr wird sichtbar werden, wenn er die komplette Schöpfung komplett erneuert. Und diese Botschaft, die wird effektiv nicht gehört, wenn wir halbherzig einfach auch noch Christ sind neben unserem Leben. Und da heisst es halt manchmal, dass Vollgas geben oder Schweiß, Stress und manchmal ein grösserer Aufwand von Finanzen oder Zeit auch einfach dazugehört. Weil wir uns eben bewusst sind, für was dass wir das tun, was wir tun. Wie sieht denn das praktisch aus? Einfach, dass wir nicht jetzt nur über theoretisch reden. Wir haben ein paar Sachen im Leitbild formuliert und ich habe mir auch ein paar Sachen überlegt, wie das aussehen könnte. Wir haben ja nur ein gewisses Zeitbudget und unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen sind begrenzt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, an Äußerlichkeiten, am Äußeren wird sichtbar, wo unsere Hingabe hergehört oder was uns wichtig ist. Und darum auch an der Qualität. Und ich denke, es gibt drei Sachen, die wir tun können. Wir arbeiten gabenorientiert, wir üben und trainieren uns in unseren Gaben und dort, wo wir unterwegs sind, und wir setzen Prioritäten. Und darum geben wir auch einander Feedback. Und Feedback geben dort, damit man vorwärts kommen kann, aber dass man sich auch besser kennenlernt und seine Gaben besser entdecken, sich besser einschätzen kann. Tut dort ermutigendes Feedback geben, wo ihr merkt, etwas ist gut gelungen oder jemand hat dort wirklich etwas, das er geben kann. Aber passet auf, dort ermutigendes Feedback geben, was einfach so würde dazugehören. Oder weil es sich gerade ergibt, weil in dieser Person sowieso auch noch etwas mitteilen will, sage ich auch noch gerade, wie wunderbar und gut das alles gesehen ist oder so. Sondern tun wir dort ermutigen und bleiben wir dran, immer wieder zu ermutigen, wo Sachen gut gelungen sind. Und den Leuten, die wir wirklich nahe stehen, dass wir denen konstruktives Feedback geben können, damit sie sich weiterentwickeln dürfen. Und nachher üben und weiter trainieren. Weil mit der Zeit ist die Leidenschaft irgendwie ausgegangen oder bläst sich mit der Zeit ein bisschen aus. Oder wenn man älter wird, nimmt die jugendliche Leidenschaft auch gewissermaßen ein bisschen ab. Und dann darf die mit Kompetenz ergänzt werden. Und darum müssen wir manchmal auch dranbleiben, durchhalten und uns zusammennehmen, um uns weiterzuentwickeln und zu üben. Ein Ja haben zum Weiterentwickeln. Zum Beispiel steht in den Psalmen, singt dem Herrn ein neues Lied. Und die Psalmen sind voll von solchen Aussagen. Ein neues Lied, lernen wir neue Akkorde. Tun wir Gott noch mit mehr Instrumenten und noch besser loben. Es geht darum, noch weiter zu kommen und noch mehr von dem auszudrücken, was er uns bedeutet. Und darum habe ich mega Freude, haben wir heute so viele verschiedene Instrumente da im Lobpreis, die genau das eigentlich auch kommunizieren. Mit anderen Instrumenten auf neue Wege und Möglichkeiten Gott Ehre zu bringen. Und darum sollen wir auch ein Ja haben, um vorwärts zu kommen und uns weiterzuentwickeln. Und nachher Prioritäten setzen. Da gibt es ganz viele verschiedene gute Methoden, aber es geht vor allem darum, herauszufinden, was ist wirklich wichtig und welche Sachen sind vielleicht mehr nur dringend und nötig. Und dass wir uns entscheiden, beim wirklich Wichtigen richtig zu investieren und das, was dringend und nötig ist, dass wir das so gut wie möglich einfach machen, weil es muss sein, aber einfach halten, aber das, was wichtig ist, wirklich investieren dürfen. Und ich denke, 20-80-Regeln ist dann vielleicht eher beim Dringenden und Nötigen dran und beim wirklich Wichtigen ist es auch mehr dran, wir investieren in voller Exzellenz. Ja, wenn alles nur halbherzig wäre oder mittelmässig würde, würden wir einerseits die Freude und der Stolz an dem, was wir tun, verlieren. Und andererseits verliert unsere Botschaft an dieser Kraft und Strahlkraft, an dieser Wirkung, die sie eigentlich hat. Und ich glaube, das ist ein ernsthaftes Problem für uns als Kirche oder für alle Kirchen, dass manchmal dort die Strahlkraft wirklich ein paar Flecken bekommen hat und nicht mehr so strahlt, wie sie eigentlich gedacht wäre. Und das kostet uns halt wirklich auch etwas. Und die Frage ist, wo hat Gott in diesem Allem seinen Platz? Hat er Priorität in unserem Leben? Hat er Priorität bei uns in der Gemeinde? Und sieht man das unserer Gemeinde auch an? Und darum möchte ich ganz zum Schluss noch zu dem Thema von der Wirkung von Exzellenz kommen. Jahre später, nachdem dass der Tempel im Volk Israel eingeweiht worden ist, lesen wir wieder von dem Lobpreisteam, das ich am Anfang schon davon erzählt habe. 2. Chronik 5, 12. Dort steht, die Lobpreiser waren im Tempel und sie haben gesungen wie eine Stimme. Super Musik, perfekt, harmonisch miteinander im gleichen Rhythmus. Eigentlich das, was sich ja eine Musikgruppe würde wünschen, dass es alles zusammenpasst, zusammenstimmt und super vorbereitet war. Und Gott hat den Raum gefüllt mit seiner Herrlichkeit. Er ist mit seiner Herrlichkeit gekommen und hat den ganzen Raum eingenommen, so stark, dass die Priester, die dort ihren Dienst hätten sollen tun, nicht mehr dazutreten, weil die Herrlichkeit von Gott so stark anwesend war. Und ich glaube, das ist etwas, was passiert, wenn wir in voller Hingabe uns einsetzen zu seiner Ehre, dass er kommt mit seiner Herrlichkeit und sichtbar wird und begegnet. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die Exzellenz und Qualität auslösen und wirken. Exzellenz verändert eine Atmosphäre. Gerade bei diesem Beispiel vom Tempel, aber auch zum Beispiel bei Maria, wo sie das Nardenöl hat aufgetan und Jesus die Füße gesalbt. Da hat sich ein Wohlgeruch im ganzen Raum ausbreitet. Und das ist wahrgenommen worden. Leute haben die Köpfe umgedreht und haben gesehen, was da passiert. Es hat die ganze Atmosphäre verändert. Und es hat eine Wirkung gezeigt. Ich glaube, Exzellenz und Qualität hinterlässt Freude und Motivation. Man spürt, wie echte Hingabe vorhanden ist. Da darf man darauf stolz sein, weil man sein Bestes gegeben hat. Und darf Freude haben, an was das passiert ist. Und dann wird Motivation freigesetzt. Nicht perfekt, aber es zeigt Echtheit und wirkt authentisch. Und ich glaube, es wirkt anziehend und attraktiv, weil es glaubwürdig ist. Und wenn wir in voller Hingabe leben, ist das attraktiv, weil es eben auch ein Wesenszug von Gott ist. Und weil wir Menschen in uns eine Sehnsucht nach Gott hineingelegt haben, wirkt das auch anziehend. Und das ist doch das, was wir eigentlich möchten sein. Anziehend und attraktiv für alle Leute, die uns begegnen. Und damit, dass wir etwas dürfen von dem weitergeben, was Gott für uns ist. Und darum glaube ich, dass Exzellenz eine starke Strahlkraft hat, dass Qualität sich lohnt und es wert ist, zu investieren, gerade hier oder auch im persönlichen Leben, wo einerseits gesehen wird und andererseits anziehend wirkt. Und Jesus hat Maria gesagt, dort, wo meine Botschaft verkündet wird werden, wird man auch genau von dem reden, was du gemacht hast an mir. Und ich glaube, es hat mit dem Zusammenhang einerseits, weil sie gemerkt hat und sich bewusst war, wer der Jesus ist. Und andererseits auch, weil die Nachricht durch das gesehen wird. Und ich habe etwas gelesen im Johannes 12, 9, steht gerade nach der Geschichte. Danach erfuhr eine große Menge an Juden, dass Jesus dort war. Das ist mir vorher noch nie bewusst worden. Aber die Leute haben erfahren, dass Jesus dort ist, nach dieser Situation. Vielleicht war es wegen dem Duft von diesem Nardenöl. Vielleicht war es auch einfach, weil es zu reden gegeben hat, weil man es nicht verstanden hat, was die Frau bei Jesus gemacht hat. Aber auf jeden Fall war es genug provokativ, dass Leute darüber geredet haben und dass viele Leute erfahren haben, dass Jesus dort ist. Und genau das wollen wir ja eigentlich, dass es gewissermaßen zu reden gibt und dass man darf sehen, wo Gott ist. Jetzt darf sich Bernd gerne parat machen und dann gehen wir dann nachher anschliessend in Lobpreis. Was mir wichtig ist bei all dem, dass es nie darum geht, dass wir einen absoluten Standard bei Gott müssen haben, überhaupt nicht. Aber weil er würdig ist, geben wir unser Bestes zu seiner Ehre. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Manchmal geht es einfach darum, dass wir sagen, wieso heisst in den Psalmen, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Schlussendlich kommt irgendwie alles auf die Frage zurück, wo es um die Anbetung geht. Wer oder was liebst du? Wer oder was betest du an? Und der Mose hat gesagt, nach dieser Geschichte mit dem goldenen Kalb, hat Gott ihm gesagt, führ du das Volk. Und er hat gesagt, zeig du mir, Herr, deine Herrlichkeit, begegne du mir in deiner Grösse, sonst kann ich das nicht tun. Und ich glaube, das ist auch das, was wir dürfen tun. Gott bitte, Herr, zeig du mir deine Grösse, deine Herrlichkeit. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Weil genau das wird schlussendlich äußerlich an unserem Leben sichtbar. Wenn unsere Prioritäten wieder richtig gesetzt werden, wird an unserer Hingabe, an unserer Kompetenz, an unserer Zeiteinteilung, unseren Finanzen und dort, wo Qualität in unserem Leben vorhanden ist, sichtbar, was uns wirklich wichtig ist. Und hoffentlich eben auch bei uns in der Gemeinde. Wenn wir eine Gemeindefamilie sind, die Gott von ganzem Herzen liebt, dann wird das einerseits in jedem persönlichen Leben sichtbar und wird aber auch bei uns als Gemeinde gesehen werden an den Äußerlichkeiten. Dann wird nämlich seine Liebe, die wir bekommen haben, aber ihm zurückgeben, gesehen werden. Und falls du merkst, dass dort etwas vorhanden ist, wo jetzt irgendwo wieder klein muss ins richtige Licht gerückt werden, bei dir in deinem Leben, dann haben wir jetzt auch gerade Gelegenheit, während der Anbetungszeit gewissermaßen Teilsachen anzugehen und wieder ins richtige Licht zurückkommen oder uns ausrichten. Gott zu bitten, dass wir seine Herrlichkeit und Grösse neu dürfen erkennen, seine Liebe zu sehen, ihn können zu lieben und ihn anzubeten. Man kann zum Beispiel auch Psalmen lesen, und uns neu bewusst werden, wie Gottes Herrlichkeit aussieht, wie er ist. Und wir haben auch jetzt Gelegenheit, gerade heute Morgen, loszulassen, wenn wir immer wieder an Perfektionismus festhalten und sagen, wir geben es dir, Herr. Oder auch Buße zu und umkehren, dort, wo wir vielleicht Gott gegenüber halbherzig und lieblos sind worden oder gleichgültig waren, dass wir dort umkehren und es anders machen, neu machen. Und weil das, was in unserem Inneren passiert, in unserem Gespräch, das äußerlich wird sichtbar werden, habe ich das Gefühl, hat das innere Gespräch mit unserem Gott ganz einen grossen Einfluss auf unser Leben und auf das, was gesehen wird werden an unserem Leben. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Amen.
Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner